Liebe Freunde, was tut man, wenn man einen Mann verhaften will, der erstens vollkommen unschuldig, zweitens bei den Volksmassen sehr beliebt und drittens schwer zu finden ist? Man kauft sich einen Spitzel. Spitzel sind Menschen, die andere Leute für Geld ans Messer liefern. Das ist so ungefähr das Schäbigste und Erbärmlichste, was ein Mensch überhaupt tun kann. Zumal wenn derjenige, den man verpfeift, noch sein bester Kumpel ist. Jesus ist das passiert. Einer seiner besten Kumpels, der hieß Judas, der hat ihn verraten. Der hat für 30 Silbermünzen den Feinden von Jesus die Informationen besorgt, wo sie ihn kassieren könnten. Denn es gab nicht nur Menschen, die Jesus geliebt haben, sondern es gab auch Menschen, die Jesus hassten und die nur ein Ziel hatten, ihn zur Strecke zu bringen. Und den hat der Judas verraten, wo sie Jesus greifen können. Das war in der Nähe von Jerusalem, in einem Garten, wo Jesus übernachten wollte. Und dort in diesem Gartengrundstück, da fand bei einem riesigen Aufgebot von Militär mit Waffen und Laternen und was weiß ich alles, und bei Nacht und Nebel, wie bei solchen Gelegenheiten üblich, nun die Verhaftung statt. Bei Nacht und Nebel, damit keiner was davon merkte, damit die Bevölkerung nicht unruhig wurde. Das nächste Problem war, wie kann man nun diesen Jesus, der unschuldig war, so einen Prozess machen, damit er auch wirklich an den Galgen kommt? Dieses Problem wurde gelöst durch sogenannte falsche Zeugen. Das waren Leute, die machten gegen Jesus im Gerichtsverfahren gefälschte Aussagen. Und das nächste Problem war, nun auch noch die Bevölkerung gegen ihn aufzuhetzen. Sowas kann man ja manipulieren. Eine ganz besonders wirkungsvolle Methode ist es, wenn man den Häftling zu einer lächerlichen Figur abstempelt. Ganz besonders dann ist diese Methode wirkungsvoll, wenn man eben keine sachlichen Argumente mehr hat. Und das haben die damals gemacht. Erst wurde Jesus von den Soldaten körperlich fertig gemacht. Die haben den mit Geißeln zusammengeschlagen. Das seht ihr hier vorne an dieser Geißelsäule. Da ist diese Szene dargestellt. Dann haben sie ihm eine Krone aufgesetzt aus Dornen und noch einen alten roten Mantel umgehängt, damit er so aussah wie die Karikatur eines Königs, wie so ein Clown. Und dann bekam der wehrlose, an den Händen gefesselte Häftling noch ein paar richtige Ohrfeigen ins Gesicht. Und dann haben sie ihn noch angespuckt. Und so wurde schließlich dieser gefesselte Mensch, diese Jammergestalt mit Blut und Spucke beschmiert, dann den Volksmassen vor die Augen gestellt und präsentiert. Und da hieß es, wollt ihr dieses lächerliche Würstchen als euren König haben? Und da haben die Volksmassen geschrien, nein, den wollen wir nicht. Und da hieß es, was sollen wir mit dem machen? Und da plägten die, so wie es ihnen eingetrichtert worden war, an den Galgen mit dem, kreuzige ihn. Und nun kommt der letzte Akt, die Hinrichtung. Jesus wird bei lebendigem Leibe, das ist eine unvorstellbare Grausamkeit, und vollkommen nackt, das ist eine unvorstellbare Erniedrigung, wird er an ein Kreuz angenagelt und hängt nun da oben zwischen Himmel und Erde, während unten die Spaziergänger vorbeigehen und ihre blöden Bemerkungen machen. Und das alles nicht etwa, weil Jesus irgendwas verbrochen hätte, so wie die beiden Verbrecher, die links und rechts bei dieser Massenhinrichtung mit ihm gekreuzigt werden. Oder wie der Barabbas, der Staatsfeind und Mörder, den man seinetwegen freigelassen hatte. Jesus hat keinen umgebracht. Der hat niemanden gehasst, der hat keine Menschen etwas Böses getan. Im Gegenteil, sogar seine Feinde mussten zugeben, dass sie ihm nichts anhängen konnten. Die Anklage mit den falschen Zeugen, die war im Prozess zusammengebrochen. Und sogar der Pilatus als der Richter, der musste sagen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und trotzdem haben die ihn aufgehängt. Weil es ihnen nicht passte, dass der anders war als sie selber, nämlich besser. Die lebten nach dem Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, haust du mir eins in die Fresse, hau ich dir wieder eins in die Fresse. Und das hielten die für normal und richtig und für gut und in Ordnung. Und da war nun plötzlich dieser Jesus aufgetaucht und hatte gesagt, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Sondern ich sage euch, liebt sogar eure Feinde. Hört auf mit dem Hassen und fangt an mit der Liebe. Und das hat ja Jesus nicht bloß gepredigt, das hat er auch gemacht. Der hat sich gerade um die gekümmert, um die sonst alle einen Bogen machen und die sie alle verachtet haben und mit Dreck beschmissen. Wenn die anständigen Bürger abstempelten zum Abschaum der Menschheit, zum Beispiel die Huren oder die Zöllner, die Betrüger vom Zoll, nicht alle Zollbeamten sind so sympathische Menschen wie Rudi Carrell. Also ich sage, solche Menschen, auf die die ganze Bevölkerung einhackte, die bezeichnete Jesus als seine allerliebsten Freunde. Das heißt nicht, dass Jesus nun die Gaunerei und den Betrug und die Hurerei gebilligt hätte. Davon kann keine Rede sein. Aber er gab solchen Menschen, die sich im Dreck gewälzt haben und die alle mit Dreck beschmissen und denen es dreckig ging, solchen Menschen gab er die einzigartige Chance, ein neues Leben anzufangen. Und den Braven, den Selbstgerechten, den Korrekten, den Spießern, den Anständigen, den Frommen, die immer so auf ihre Selbstgerechtigkeit pochten, denen hat Jesus Pfeffer gegeben. Und zu denen hat er gesagt, wenn ihr euch nicht ändert und wenn ihr nicht Buße tut, dann seid ihr meilenweit von Gottes Reich entfernt. Und das haben die dem Jesus natürlich übel genommen. Da haben die gesagt, der stört uns, der muss weg. Und deswegen haben die keine Ruhe gegeben, bis sie ihn endlich so weit hatten, wo sie ihn haben wollten, am Galgen. Ich stelle mir vor, dass die sich damals, am Karfreitag, als sie Jesus gekreuzigt haben, dass sie sich die Hände gerieben haben und sich gesagt haben, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt ist der Kerl endlich mundtot. Jetzt hängt er endlich dort, wo er sein müsste, nämlich am Kreuz. Jesus ist erledigt und unser Plan ist gelungen. Und dabei merken die gar nicht, dass alle ihre schlauen Pläne, die sie gemacht haben, nur dazu dienen müssen, dem großen Plan Gottes zum Durchbruch zu helfen. Gott ist ja schließlich auch noch da. Und er hat auch seinen Plan. Und wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, dann können die Menschen auf die Beine stellen, Pläne, so viel sie wollen. Gott setzt seinen Plan durch. Ich habe das erst vor kurzem erlebt. Da ist in unserer Stadt ein junger Mann. Und der hat sich gesagt, gehst mal am Mittwochabend in die Schlossgemeinde und tust den frommen Laden da mal ein bisschen aufmischen, mal ein bisschen Rabatz machen. Den mal klar machen, was sie da für Nonsens erzählen. Und das hat er auch gemacht. Der ist erschienen und der hat den ganzen Abend Mist gemacht und gestört, so wie er sich's vorgenommen hatte. Der hatte bloß nicht damit gerechnet, dass Gott mit ihm auch einen Plan hat. Und am nächsten Sonntag, da hat Gott so deutlich zu ihm gesprochen, dass er sich bekehrt hat. Und am Mittwoch drauf, da war er wieder bei uns in der Junggemeinde und hat gesagt, jetzt will ich euch mal was sagen. Ich war vorige Woche hier, um euch zu stören. Und jetzt habe ich Jesus gefunden und jetzt will ich mit euch leben. Und der junge Mann ist hier und könnt es euch vielleicht selber erzählen. So geht das, wenn Menschen Pläne haben und Gott trotzdem einen Menschen führt und seine Pläne durchsetzt. Damals, als Jesus gekreuzigt wurde, da war das ähnlich. Die hatten alle ihre Absichten und ihre Pläne. Angefangen von dem Pilatus, der ihn verraten hat, der Judas, bis zum Pilatus, der zitterte um seinen Posten, dass er nicht abgesägt wird, wenn er den Jesus nicht fertig macht. Und bis hin zu den Soldaten, die wie die Aasgeier sich auf die Klamotten von Jesus gestürzt haben und drum gewürfelt haben. Die alle setzen ihre kleinen egoistischen Pläne durch und merken nicht, dass alles, was sie tun, dazu dient, dass Gottes Plan zum Ziel kommt. Dabei haben die alle gar keine Ahnung von Gottes Plan. Der Einzige, der wirklich Bescheid weiß in dieser ganzen Geschichte, das ist Jesus. Der weiß, dass alles, was mit ihm geschieht, nach dem Plan Gottes verläuft und seinem Willen entspricht. Schon längst, bevor der nach Jerusalem gegangen ist, da hat er gewusst, was ihm dort passieren wird und sagt zu seinen Jüngern, ich gehe jetzt dahin, weil ich dort sterben muss. Und längst, bevor der Judas ihn verraten hat, da hat er gewusst, dass einer unter den Jüngern ist, der ihn verrät und hat es ihm auf den Kopf zugesagt. Und längst bevor sie ihn verhaftet haben, da wusste er im Garten Gethsemane schon, dass sie kommen werden. Er wusste schon längst vorher, was für Folterqualen ihm bevorstehen. Und da hat er sich hingekniet und hat zu Gott gebetet und gesagt, wenn das möglich ist, bitte Herr, dann gib, dass das an mir vorübergeht und dass ich das nicht mitmachen muss. Und dann hat er das Gebet abgeschlossen und hat gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und weil der das wusste, dass das alles, was da kam, Gottes Wille war, da hat er sich gefangen nehmen lassen. Und da hat er noch, als er am Kreuz hing, für seine Mörder gebetet und hat gesagt, Herr, vergib denen, die wissen nicht, was sie tun. Und deswegen, weil er wusste, dass alles dem Plan Gottes folgt, da hat er dann, als er starb, dieses Wort gesagt, es ist vollbracht. Und das ist wie eine Vollzugsmeldung, das heißt so viel wie Vater, jetzt ist dein Plan zu Ende gebracht. Ich will euch jetzt erklären, worin dieser Plan Gottes eigentlich besteht. Denn seit Christus gekreuzigt worden ist, da kennen wir diesen Plan. Und ihr sollt ihn auch alle kennenlernen, weil ihr darin eine Rolle spielt, weil es um euch geht. Es geht Gott darum, dass alle Menschen glücklich werden. Das ist schon der ganze Plan. Es sollen alle glücklich werden. Ihr auch. Aber ein Mensch, der eine Sünde begangen hat, der eine Schuld auf sich geladen hat, der kein gutes Gewissen hat, der ist nicht glücklich. Guckt euch doch bloß mal den Judas an. Der hat von dem Augenblick an, wo er die Sünde des Verrats begangen hat, keine ruhige Sekunde mehr gehabt. Der hat vom Leben nichts mehr gehabt. Und da hat ihm auch das Geld keine Hilfe geben können, dass er sich da verdient hatte auf diese leichte Art und Weise. Es gibt ja ganz Schlaue, die sagen, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Den Judas hat das nicht beruhigt. Von wegen, Geld stinkt nicht, das ist auch so eine Lüge. Dem Judas, dem hat dieses Geld in den Fingern gebrannt wie Feuer und da ist er hingegangen zu seinen Auftraggebern. Und hat gesagt, ich will mit dem Geld nichts zu tun haben, nehmt es zurück. Und die haben die Annahme verweigert. Und da hat er das Geld genommen und hat es ihnen vor die Füße geschmissen im Tempel. Bloß damit ist er seine Schuld auch nicht losgeworden. Das, was er getan hatte, konnte er nicht damit beseitigen, dass er das Geld wegwarf. Und da ist er zu den Auftraggebern hingegangen und hat gesagt, das war eine große Schweinerei, was ich gemacht habe. Dass ich einen unschuldigen Menschen verpfiffen habe, ich bereue das. Und da haben die gesagt, bereue? Hören wir richtig? Gewissen? Interessiert uns nicht. Was geht denn uns das an? Das ist dein Bier. Nun sieh du zu, wie du damit zurechtkommst. Aber der Judas, der kam eben nicht damit zurecht. Als seine Auftraggeber erreicht hatten, was sie wollten, da haben sie den kleinen Spitzel Judas fallen lassen wie eine ausgequetschte Zitrone. Da war der denen egal. Die konnten und die wollten ihm in seinen Gewissensqualen nicht helfen. Aber die Verantwortung für das, was Judas getan hatte, die konnte ihm keiner abnehmen. Und weil der mit seiner Schuld nicht länger leben konnte, da hat er sich selber umgebracht, der hat Selbstmord begangen, der hat sich aufgehängt an einem Baum, weil der keinen hatte, zu dem er hingehen konnte mit seiner Schuld. Aber ihr habt einen. Ihr habt bestimmt nicht so etwas auf dem Kerbholz wie der Judas. Aber auch ihr seid vor Gott schuldig. Es gibt kein Menschenleben auf dieser Erde, ohne schuldig zu werden. So etwas geht gar nicht. Ihr könnt eure Sünde leugnen. Ihr könnt sie vertuschen. Ihr könnt sie im Alkohol ersäufen. Ihr könnt sie mit der großen Klappe überspielen. Aber ihr könnt euch eure eigene Sünde nicht selber vom Halse schaffen. Braucht ihr auch nicht. Das ist ja einer da, der das für euch macht. Eben dieser Jesus, von dem ich rede. Es ist wahrscheinlich keiner hier unter uns, der einmal einen Menschen umgebracht hat. Das heißt, so unwahrscheinlich ist die Annahme gar nicht. Vielleicht sind ein paar Mädchen hier, die mal ein Kind abgetrieben haben. Das heißt, also zur Mörderin geworden sind. Die brauchen Jesus ganz besonders. Aber auch wenn das nicht der Fall ist und wenn ihr alle brave Bürger untadelig seid, wenn ihr keine großen Dinger gedreht habt vor Gott, dann seid ihr trotzdem schuldig. Und das spielt gar keine Rolle, ob eure Sünde groß oder klein ist. Schon die kleinste Sünde genügt, um den Kontakt zwischen uns und Gott zu zerstören. Und wer nicht im Kontakt mit Gott lebt, der lebt im Finstern. Der lebt nicht im Lichte der Freude. Um diese große Kirche hier finster zu machen, da ist es überhaupt nicht nötig, erst ein meterlanges Stück Kabel rauszuschneiden, sondern da genügt schon ein Millimeter kleines Stückchen, was in der Leitung fehlt und den Kontakt unterbricht. Und dann ist es hier finster. Ob da ein Meter in der Leitung fehlt oder ein Millimeter, das spielt keine Rolle. Der Endeffekt ist derselbe. Es ist am Schluss zappenduster. Und es ist in eurem Leben finster, wenn ihr auch nur eine einzige kleine Sünde habt, die euch von Gott trennt, die den Kontakt zwischen euch und Gott unterbricht. Sünde wird von Gott bestraft, da kennt der nichts, aber der kennt euch. Und der weiß, dass ihr mit eurer Schuld alleine nicht fertig werden könnt. Der kennt die Schuld eures Lebens und deswegen schickt der seinen Sohn in unsere Welt und lässt den ans Kreuz gehen, damit der dort stirbt, an unserer Stelle. Der verbüßt die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Ich weiß nicht, ob ihr das begreifen könnt. Das kann man eigentlich gar nicht begreifen. Weil es hier um etwas geht, was unerklärlich ist. Es geht hier um Liebe. Und Liebe ist immer unbegreiflich, unerklärlich. Wie ein Wunder. Deswegen heißt es ja im Neuen Testament, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So ist das. Eigentlich müsstet ihr dort hängen, an der Stelle, an der Jesus hängt. Bloß ihr braucht's nicht. Ihr hängt hier in eurer Kirchenbank und auf der Empore. Und ihr braucht im Grunde genommen weiter nichts zu tun, als zu Jesus zu sagen, danke, dass du meine Schuld für mich ans Kreuz getragen hast. Herr, ich danke dir, dass du für mich das erduldet hast. Und dann seid ihr frei. Wir Christen sind frei, wir leben schuldenfrei. Das ist der Grund, warum wir so glücklich sind. Das unterscheidet uns von anderen Menschen. Nicht, dass wir besser sind als andere Leute, aber wir sind besser dran, weil wir wissen, wo wir unsere Schuld hinbringen können. Und nur dort, wo einer sein Gewissen abladen kann und sich freisprechen lassen kann von seiner Schuld, nur dort wird ein Mensch glücklich. Und ihr alle könnt genauso glücklich sein, weil euch Gott ganz genauso liebt. Lächle, Gott liebt euch. Wenn ihr wissen wollt, wer Gott ist und was hinter dieser Vokabel steckt, dann dürft ihr nicht einsetzen mit euren Überlegungen bei einem höheren Wesen, das irgendwo über den Wolken schwebt. Gott schwebt nicht irgendwo im Himmel, sondern Gott hängt am Kreuz. Und dort könnt ihr sehen, wer Gott wirklich ist. Das ist einer, der stirbt aus Liebe. Der stirbt aus Liebe zu euch. Der lässt sich lieber selber totschlagen, als dass euch was passiert. Die Leute, die Jesus damals gekreuzigt haben, die haben sich eingebildet, sie hätten nun damit ein für alle Mal den Fall Jesus erledigt. Aber das stimmt nicht. Die Geschichte von Jesus, die geht weiter. Die ist am Kreuz noch nicht zu Ende. Die Leute, die Jesus umgebracht haben, die gingen über Leichen. Aber selbst das stört Gott noch nicht und er bringt seinen Plan zum Ende. Denn den toten Jesus, den hat er von den Toten auferweckt. Nach 3 Tagen, da ist dieser Jesus, den sie mit so viel List und Tücke ans Kreuz gebracht haben, wieder da. Und jetzt geht die Jesusbewegung erstmal richtig los durch die ganze Welt, bis zum heutigen Tage. Weil Jesus lebt und nicht bei den Toten geblieben ist. Aber diese Fortsetzung der Geschichte, das ist nicht heute unser Thema. Das feiern wir zu Ostern. Im Übrigen erlebt ihr ja alle selber die Fortsetzung der Geschichte von Jesus heute mit. Auch dieser Gottesdienst hier ist ja ein Teil der Geschichte von Jesus. Und gerade heute, wo wir über seinen Tod reden, da ist Jesus hier und erwartet, dass viele von euch aus bloßen Zuhörern und Zuschauern zu Mitspielern in seiner Geschichte werden. Das ist ja auch der ganze Grund, warum ich euch die Geschichte überhaupt erst erzähle. Ich rufe euch ja nicht zu einem toten Jesus, der einen tragischen Tod gestorben ist, sondern ich rufe euch zu dem lebendigen Herrn, der für euch am Kreuz gestorben ist und hat auch an dich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Nun will ich euch zum Schluss eine Geschichte erzählen. Die spielt Ende Juli 1941 im Konzentrationslager Auschwitz. Da ist ein Gefangener entflohen und zur Strafe, weil dieser Gefangene entwischt ist, sollen 10 Mann in den Hungerbunker. Und das bedeutet für die 10, die da rein müssen, das absolute Ende. Den sicheren Tod. Der Lagerkommandant, der zählt selber, lässt einen ganzen Block antreten, der zählt diese 10 Häftlinge sich selber raus. Und unter denen, die da vortreten müssen, da ist ein gewisser Franticek, Gajovnicek, ein verheirateter Mann und Vater von ein paar kleinen Kindern. Und als der vortritt, da tritt plötzlich ein anderer Häftling vor, ein gewisser Maximilian Kolbe, ein katholischer Priester, und sagt, ich möchte für den in den Bunker gehen. Und da verschlägt das dem Lagerkommandanten von Auschwitz die Sprache und er fragt dann, warum willst du das machen? Und da sagt er, ich habe keine Familie, ich habe nur mich selber. Und der ist eben ein Familienvater. Von den 10 Mann, die in den Hungerbunker reingekommen sind, ist keiner lebendig wieder rausgekommen. Aber dieser František Gajovníček, der hat gelebt, weil der Christ Maximilian Kolbe an seiner Stelle gestorben ist. Und ihr alle, ihr könnt leben, weil Christus für euch gestorben ist. Amen.